Deutschlandfunk, Europa heute.
Am Mikrofon Katrin Stövesand, guten Morgen. Die Reformwoche in Russland, neue Regierung und Verfassungsänderungen. Wir ziehen Bilanz und ordnen ein. In Frankreich will das Kabinett heute die Rentenreform beschließen. Wieder sind Proteste geplant. Wir blicken nochmal genau auf die Pläne der Regierung. Und unsere Europa-Reihe zur Dekolonisierung führt uns heute ebenfalls nach Frankreich. Ankündigung und Vollzug. In der russischen Politik kann das eine dem anderen ziemlich schnell folgen. Ende vergangener Woche wurde angekündigt, dass die Regierung abgelöst und die Verfassung geändert werde. Die erneuerte Regierung steht und die Verfassungsänderung ist auch auf dem Weg. Gestern beriet in erster Lesung die Duma, also das Parlament, darüber. Über beides möchte ich jetzt mit unserem Korrespondenten Tilko Gries in Moskau sprechen. Herr Gries, zunächst mal zur Verfassungsreform. Da beeindruckt ja erstmal die Geschwindigkeit, mit der diese jetzt über die politische Bühne gehen soll. Ist das eine pure Machtdemonstration des Präsidenten Putin oder steckt mehr dahinter?
Es ist sicherlich eine Überrumpelungstaktik der Moskauer Elite. Soweit wir von außen wissen, wussten auch die Minister nichts davon, dass ihre Regierung dann abgelöst wird und auch von den Verfassungsveränderungen, die jetzt in Rede stehen. Und wir beobachten hier die Funktionsweise eines gut geölten Autoritarismus, wo alles nach Plan abläuft. Es gibt natürlich Ziele, die ausgegeben werden. Das verläuft ohne öffentliche Debatte im Wesentlichen und sehr, sehr schnell. Sie haben es gesagt, zwischen der Ankündigung durch Putin, was nun in der Verfassung verändert werden soll, und der ersten Lesung im Parlament verging gerade einmal eine Woche.
Apropos Parlament, welche Rolle spielt dieses denn bei der Reform?
Das Parlament spielt eine zustimmende, abnickende Rolle. Die Lesung gestern, Sie haben sie erwähnt, in der Staatsduma verlief so, wie man es erwarten kann, in einem Parlament, in dem die Kreml-Partei Einiges Russland die absolute Mehrheit hat und die übrigen drei Fraktionen zur sogenannten Systemopposition gehören. Es gab bei der Abstimmung ausschließlich Ja-Stimmen, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen und die Debatte war außerordentlich langweilig, kann man sagen. So ähnlich wird es, denke ich, auch ablaufen bei der zweiten und dritten Lesung. Dieses Parlament ist kein Parlament, wie wir es uns vorstellen, als ein Ort der Debatte, sondern lediglich ein Schauparlament, in dem sich der Machtapparat die Zustimmung holt durch ein Gremium, das scheinbar demokratisch legitimiert ist.
Jetzt gibt es ja auch Pläne für eine Volksabstimmung. Was ist denn davon zu halten?
Diese Pläne gibt es und sie sind sehr unkonkret und sehr, sehr nebulös. Diese Volksabstimmung, so wird zurzeit spekuliert, soll bis Ende April stattfinden, also noch vor den Mai-Feiertagen in diesem Jahr 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Das alles ist auch noch einmal Beleg für ein hohes Tempo, aber es ist unklar, welche Frage denn eigentlich gestellt wird und was dort genau zur Abstimmung gestellt wird. Und darüber hinaus ist auch unklar, welche Relevanz hat es denn eigentlich? Denn vorher soll ja noch die Staatsduma über das gesamte Gesetzespaket die Verfassungsänderungen abstimmen, auch der Föderationsrat, auch die regionalen Parlamente und vermutlich wird auch die Unterschrift des Präsidenten dann bereits darunter stehen. Also welche Relevanz hat es dann noch, das Volk zu befragen?
Hier also noch viel Unklarheit. Kommen wir mal zur neuen Regierung. Im Außen- und Verteidigungsministerium gab es ja keine Umbesetzung, wohl aber bei anderen Schlüsselposten, Gesundheit, Bildung oder eben auch Wirtschaft. Was lässt sich über die neuen Ministerinnen und Minister sagen?
Die Umbesetzungen oder die Neubesetzungen in der Tat treffen vor allem den sozioökonomischen Bereich, also etwa auch die Minister für digitale Entwicklung, für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Kultur. Das sind, wenn man die Kultur mal herausrechnet, sind das im Wesentlichen die Lebensbereiche, die tatsächlich den Russinnen und Russen in ihrem alltäglichen Leben am nächsten sind. Es geht sicherlich darum, dass die sogenannten nationalen Projekte, das sind Vorhaben, haben, das sind Ziele, die der Präsident ausgegeben hat, schon vor fast zwei Jahren, bei denen bislang in der Umsetzung sehr wenig passiert ist, sehr wenig spürbar passiert ist, was dazu führt, dass die Wirtschaft stagniert, die Einkommen real sinken, die Chancen für junge Menschen auch sinken, dass sich dort etwas ändern soll, möglicherweise mit sehr viel Steuergeld, das nun eingesetzt werden soll und effizienter eingesetzt werden soll. Natürlich bleibt es bei korrupten Systemen und bei korrupten Schemata, daran besteht überhaupt kein Zweifel, aber es wird viel Hoffnung daran geknüpft, offenbar an diese neuen Köpfe.
Sie haben es gerade schon erwähnt, die Opposition sieht ja jetzt auch die neuen Köpfe als Fehlbesetzung und das Stichwort Korruption steht hier auch im Raum bei einigen Kandidaten. Was ist davon zu halten?
Ja, es gibt die ersten Berichte über den Premierminister zum Beispiel, Michael Mishustin, der 5 sehr teure Häuser in einer sehr teuren Gegend besitzen soll, gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn. Das Gehalt, das er gehabt haben soll als Leiter der Steuerbehörde, reicht nicht, um all diese Immobilien zu erwerben. Wo hat er also das Geld her? Ich bin ziemlich sicher, dass sich die einschlägigen Rechercheure da auf die Suche machen werden. Ähnliche Berichte gibt es über Einkünfte, die häufig dann auch die Ehefrauen betreffen, was den einen Vizepremier betrifft oder auch den Sportminister. Das sind Leute, die kommen aus diesem System, sind dort herangewachsen, haben dort Karriere gemacht. Das geht kaum, wenn man ein ganz ehrlicher Mensch bleibt. Manch einer wird dafür gesorgt haben, dass sein Einkommen auf die eine oder andere Weise über das reguläre Maß hinaus angewachsen ist.
Vielen Dank für diese Einschätzungen an Tilko Gries in Moskau. Seit Wochen streiken und demonstrieren die Menschen in Frankreich gegen die geplante Rentenreform. Heute ist wieder ein Aktionstag geplant, denn das Kabinett in Paris will die Reform heute beschließen. Danach geht der Entwurf zur Beratung an die Nationalversammlung. Eine Mehrheit der Franzosen lehnt die Reform ab. Sie befürchten, dass das Rentenniveau sinken wird. Die Regierung hält dagegen, es gehe darum, das französische Alterssicherungssystem transparenter und zukunftssicher zu machen. Martin Bohne aus Paris erläutert die Einzelheiten.
Anstelle der derzeit über 40 verschiedenen Rentenkassen soll es ein einheitliches System geben. Für alle Franzosen ohne Ausnahme stellte Premierminister Edouard Philippe bei der Vorstellung der Rentenreformpläne Ende letzten Jahres klar.
Le système sera donc le même pour tous les Français, sans exception.
Dafür bekommt er Beifall von Seiten der Experten, so von Monika Quaiser, der Rentenexpertin der OECD, der Organisation der Industriestaaten.
Frankreich hat auf jeden Fall Reformbedarf im Bereich der Rente, weil das derzeitige System extrem unübersichtlich ist, mit vielen Querverbindungen, Quersubventionen versehen. Es gibt vielzählige Unterschiede und das führt auch zu einer Situation, dass es sehr chaotisch ist, selbst für den Einzelnen überhaupt zu verstehen, was seine zukünftigen Rentenansprüche sind. Insofern ist es ein sehr gutes Vorhaben, das zu harmonisieren.
Jeder in die Rentenkasse eingezahlte Euro soll künftig die gleichen Rentenansprüche bringen, umgerechnet in ein Punktesystem. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber in Frankreich nicht, erklärt die Direktorin der Denkfabrik IFRAP, Agnès Verdier-Molinier. Denn die Angestellten im öffentlichen Dienst erhalten 75% ihres letzten Gehalts, während sich die Rente der Beschäftigten im Privatsektor nach dem Durchschnitt der letzten 25 Jahre berechnet. Ja, da gibt es enorme Unterschiede und eine enorme Ungerechtigkeit heute. Wenn man als Lehrer an einer staatlichen Schule arbeitet, bekommt man eine deutlich höhere Rente als der Kollege an einer Privatschule, obwohl sie die gleiche Arbeit machen. Die Unterschiede machen nach Berechnung von Agnès Verdier-Molinier bis zu 20% aus. Deshalb fürchten gerade die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Einbußen, wenn künftig alle Dienstjahre gleichermaßen für die Rente zählen und nicht mehr nur die bestbezahlte letzte Stufe. Unter den Protestierenden findet man daher vor allem Angehörige des öffentlichen Sektors. Und gestreikt haben vor allem die Mitarbeiter der Pariser Verkehrsbetriebe RATP und der Staatsbahn SNCF. Denn die profitieren derzeit noch von äußerst großzügigen Sonderregimen, die der Reform auch zum Opfer fallen sollen. Den Steuerzahler kosten die Sondersysteme jährlich 8 Milliarden Euro. Insgesamt spricht sich aber eine Mehrheit der Franzosen in Umfragen gegen die Reform aus. Denn sehr viele Menschen fürchten, dass die Regierung das Rentenniveau drücken will, was Premierminister Philipp abstreitet.
La loi prévoira une règle d'or.
Das Rentengesetz wird eine goldene Regel enthalten, dass der Punktwert nicht fallen darf. Außerdem wird er an die jährliche Lohnentwicklung gekoppelt und nicht mehr wie jetzt an die weniger dynamische Entwicklung der Preise. Frankreich wird weiter ein Solidarsystem haben mit dem höchsten Alterssicherungsniveau der Welt. Die Regierung verkauft ihre Reform auch deshalb als sozial gerecht, weil eine Mindestrente von 1.000 Euro eingeführt werden soll. Für alle, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Das würde für viele Landwirte und kleine Gewerbetreibende zu einer deutlichen Verbesserung führen. Inzwischen hat die Regierung als Reaktion auf die seit Wochen anhaltende Protestwelle schon zahlreiche Zugeständnisse gemacht. So sollen alle, die vor 2037 in Rente gehen, ihre Bezüge komplett nach den heutigen Regeln erhalten. Für die Sonderregime soll es sogar noch längere Übergangszeiten geben, sodass nur die wenigsten überhaupt von der Reform betroffen sein werden. Den in Frankreich recht schlecht bezahlten Lehrern wurde eine massive Gehaltsaufstockung versprochen, damit sie keine Einbußen bei der späteren Rente erleiden. Und so sieht Agnès Verdier-Molinier die Gefahr, dass die Reform das Rentensystem auf Dauer sogar noch teurer macht, als es heute der Fall ist.
Il y a un risque que la réforme coûte plus cher à terme que ce que ça coûte aujourd'hui.
Zumal Edouard Philippe jetzt auch einen Rückzieher beim Rentenalter gemacht hat. Am gesetzlichen Renteneintrittsalter von 62 Jahren sollte ohnehin nicht gerüttelt werden. Aber Philipp wollte das Alter bis zum Bezug der vollen Rente auf 64 Jahre erhöhen. Diese Passage ist auf Druck der Gewerkschaften aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden.
Martin Bohne über die Rentenreform in Frankreich. Wir bleiben in Frankreich und zwar innerhalb des Deutschlandfunk-Jahresthemas Dekolonisierung. In dieser Woche konnten Sie schon aus Spanien, Großbritannien, Portugal und den Niederlanden hören, wie diese europäischen Länder mit dem kolonialen Erbe aufräumen, welche Initiativen es gibt und welche Hindernisse sich auftun. Der französische Präsident Macron hatte ja 2017 angekündigt, dass Objekte aus französischen Museen an Afrika zurückgegeben werden. Das galt als ein Wendepunkt im Umgang mit der Kolonialgeschichte, auch für die französische Gesellschaft. Dennoch ist das Verhältnis zu Zuwanderern aus den ehemaligen Kolonien oft noch konfliktgeladen. Dem wollen Franzosen mit afrikanischen Wurzeln etwas entgegensetzen. In der Nähe des Pariser Touristenviertels Montmartre haben sie einen Comedy-Club eröffnet. Die Kolonialzeit und ihre Folgen werden hier mit Humor genommen. Stefanie Lob hat den Club besucht.
Samstagabend im Pariser Quartier Barbès, in der Nähe des Touristenviertels Montmartre. Die Show des Barbès Comedy Club ist ausverkauft. Rund 60 Gäste drängen sich in dem kleinen blauen Saal um runde Tische. Auf der Bühne steht Shirley Soignon. Kapuzenshirt, Rasterlocken, Vater aus der Elfenbeinküste, Mutter Französin. Sie ist 33 und hat den Club im Oktober gegründet. Viele hier kennen sie aus Fernsehen und Radio.
Vor kurzem hat mich einer gefragt, warum bildet ihr Araber oder Schwarzen eigentlich immer Parallelgesellschaften? Wir Weißen kennen sowas nicht. Darauf sage ich, was für ein Witz. Wir Weißen. Das ist doch ein total ghettoisierender Ausdruck.
Barbès, für viele ein Einwanderer-Ghetto, ein Pariser Schandfleck, wo Drogenhandel und Prostitution blühen. Viele der Bewohner sind nach dem Ende der französischen Kolonialzeit in den 60er Jahren hier hingezogen. Dazu Shirley Soignon.
Ich mag dieses Viertel. Oft kann man an Orten, vor denen viele Angst haben, auch viel lernen. Hier triffst du Deutsche, Engländer und Spanier oder Leute aus Mali und dem Senegal. Für sie machen wir hier Stand-up-Comedy in mehreren Sprachen. Auf Französisch, aber auch auf Englisch und Arabisch. Wir hätten den Club deshalb genauso gut Melting Pot Club nennen können.
Seit einigen Jahren ziehen viele junge Franzosen nach Barbès. Hier sind die Mieten noch günstig. Neue Bars und Cafés sind entstanden. Mit ihrem Club zieht Shirley Soignon genau dieses Publikum an. Aber sie will damit auch sagen, wir mit unseren afrikanischen und arabischen Wurzeln lassen uns nicht vertreiben. Deshalb treten im Barbès Comedy Club viele Comedians auf, die aus den früheren Kolonien stammen. Wie etwa der Algerier Wari Nichel.
Hallo Barbès, alles klar? Ich bin Wari Nichel. Ich bin ein Nomade. Man könnte sagen, ich gehöre zum fahrenden Volk, aber ich nehme das Flugzeug. Deshalb habe ich deutlich mehr Meilen.
Wari Nichel ist 37 und stammt aus der algerischen Hafenstadt Oran. Bis vor wenigen Jahren hat er als Telekom-Ingenieur Karriere gemacht, wie er nach seiner Show in der gut gefüllten Bar des Clubs erzählt. Seine Arbeit führte ihn nach Nordamerika, Frankreich und auch nach Deutschland. In Kanada entdeckte Wari Nichel die Stand-up-Comedy für sich. Sein Thema ist seine Herkunft aus einer früheren Kolonie in Afrika und seine Erfahrungen als Weltbürger. Daraus ergeben sich häufig komische Kontraste, sagt er.
Als ich in Frankreich angekommen bin und gesagt habe, ich bin Algerier, waren die Leute erstaunt. Ah, das hätte ich nicht gedacht, sagten viele. Denn ich entspreche nicht dem negativen Bild, das die meisten von einem Algerier haben. Dieser Kontrast zwischen ihren Erwartungen und der Realität bringt die Leute zum Lachen.
Rückständigkeit, Islamismus, Terrorismus, das seien die Dinge, die vielen Franzosen zu Algerien einfielen, erzählt Wari Nichel. Klischees, die er für seine Shows benutzt. Darf man über Islamismus lachen, fragt er etwa. Ja, aber nur, wenn du danach konvertierst.
Ich gehöre zu einer Generation, die das schwarze Jahrzehnt des algerischen Bürgerkriegs von 1991 bis 2002 erlebt hat. Im Fernsehen ging es jeden Tag um Terrorismus. Wir haben Witze gemacht, um das zu entschärfen.
Den Algerienkrieg und die Unabhängigkeit seines Landes 1962 kennt Wari Nichel nur aus dem Geschichtsbuch. So wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Macron hat schon im Wahlkampf 2017 Algerien bereist und einen umstrittenen Satz gesagt.
Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. C'est un crime.
Es ist unzulässig, die Kolonisierung zu glorifizieren. Sie war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie war eine echte Barbarei und wir müssen die Betroffenen dafür um Entschuldigung bitten.
Wari Nichel versteht nicht, warum Macron seine Einschätzung nach seiner Wahl zum Staatschef nicht wiederholte.
Wir als junge Generation verstehen einfach nicht, warum es so schwer ist, Fehler einzuräumen. Wenn Frankreich sagen würde, es hat Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegeben und dann Entschädigung zahlen müsste, dann könnte man das noch nachvollziehen. Aber warum sagt man nicht einfach, es gab Grausamkeiten, das ist historisch erwiesen?
Zur Kolonisierung hat der Comedian Wari Nichel eine klare Haltung. Und die packt er in bitterbösen Humor.
Das Schlimmste ist, wenn Leute sagen, die Kolonisierung hatte auch positive Seiten. Dazu habe ich einen Sketch in meinem Programm. Ich ziehe einen schockierenden Vergleich, aber das ist gewollt. Ich sage, das ist so, als würde ein Mann behaupten, es gäbe Positives an einer Vergewaltigung. So nach dem Motto, ich habe dazu romantische Soulmusik von Barry White aufgelegt. Barry White ist echt gut.
Der Abend im Barbès Comedy Club geht zu Ende. Das Publikum, egal welcher Herkunft, hat viel gelacht. Und es nimmt einiges zum Nachdenken mit nach Hause.
Klischees und Comedy. Stefanie Lob war das über Versuche in Frankreich, das koloniale Erbe auszuschlagen. Und damit endet Europa heute. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Tag für Tag mit meiner Kollegin Monika Dittrich. Ich bin Katrin Stövesand. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen guten Start in den Tag.